Einen schönen guten Abend, liebe Geschwister, auch zu dieser Bibel- und Gebetsstunde. Lasst uns gemeinsam auch heute die Apostelgeschichte aufschlagen, um hier weiter zu lesen und weiter zu studieren, um zu hören, was Gott uns heute sagen möchte. Heute haben wir eine Einheit, wo es vor allem um das Gebet geht, das Gebet, das die Gemeinde spricht, ein Gebet, von dem wir sagen würden, das den Himmel bewegt. Und die Frage, die wir uns dabei stellen, ist doch in gewisser Weise, ist das heute noch möglich? Können wir heute noch Gebete sprechen und Gebetserhörungen erleben, die dem gleichen würden, den Himmel zu bewegen? Nun, bevor wir gleich loslegen und den Text lesen möchten, lasst uns noch kurz in letzte Woche hineinschauen. Wir haben gesehen, wie Petrus und Johannes, das ist wichtig, denn es ist der Kontext, vor dem Hohen Rat sind, um sich zu rechtfertigen für die Heilung des Gelähmten. Und wir haben festgehalten, dass wir darin drei Merkmale gesehen haben, drei Merkmale, die wichtig werden, die wir auch über unseren Herrn Jesus gelernt haben. Erstens, dass Jesus die einzige Kraft ist. Es gibt keine andere Kraft, die ein Mensch, selbst ein Christ, in sich haben könnte, um einen Gelähmten zu heilen. Die Kraft alleine liegt in Jesus Christus, nicht nur einen Gelähmten zu heilen, sondern auch Menschen zu retten. Er ist derjenige, der gekreuzigt wurde, aber er ist auch derjenige, der lebt und der wirkt und der alleine diese Kraft hat. Anschließend haben wir auch gesehen, dass Jesus der einzige Weg ist, der einzige Name, der unter den Himmeln gegeben ist, durch den gerettet werden kann. Es gibt keinen anderen Namen als Jesus, durch den Menschen glauben können, durch den Menschen überhaupt diesen Weg in den Himmel finden können. Und wir haben gesehen, dieses große Problem, diese große Spannung beim Hohen Rat. Jesus ist die einzige Autorität. Die Apostel, sie können sich dem Hohen Rat nicht unterordnen, sondern sie müssen sich Jesus unterordnen, denn er ist die größere Autorität. Und so geben sie hier in gewissem Sinn eine Kriegserklärung weiter und sagen, wir können nicht anders. Wir müssen diesen Christus weiterhin predigen. Und genau an diesem Punkt, als die Apostel von diesem Hohen Rat weggehen, genau dort geht es heute weiter. Denn sie gehen nicht irgendwo hin, sondern sie gehen zur Gemeinde. Und es bekommt einen besonderen Fokus. Sie kommen zur Gemeinde und sie rufen alle zusammen und sie erzählen ihnen davon und sie fangen an zu beten. Und dieses Gebet hat große Folgen, mit denen wir uns auch heute beschäftigen werden. Die Städte, in denen sie sich versammeln, dieser Ort, er fängt an zu beben. Und alle, die dort sind, die ganze Gemeinde, sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ist das heute noch möglich? Kann eine langweilige Gebetsstunde der Gemeinde heute Abend noch so etwas erreichen, dass Menschen erfüllt werden vom Heiligen Geist? Können heute noch Gebete gesprochen werden, die die Gemeinde so ermutigt und so ausrichtet vor Gott? Das ist eine gute Frage. Wir werden den Text heute sehen und uns genau anschauen, wie hat denn diese Gemeinde gebetet? Welche Worte haben sie gefunden zum Gebet? Welche Floskeln, welche Gedanken haben sie ausgesprochen? Lasst uns einmal diesen Text lesen, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Apostelgeschichte Kapitel 4, wir lesen ab Vers 23. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu den Iren und berichteten alles, was die Hohenpriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn, gegen seinen Christus. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sie an, ihre Drohungen, und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Amen. Nun, wir möchten heute anhand von diesem Text diese Punkte sehen, möchten sehen, wie dieses Gebet absolut notwendig war, möchten sehen, wie dieses Gebet einmütig war, wie dieses Gebet biblisch war, wie es gottzentriert war, wie wir darin Selbstverleugnung finden und wie wir die Erhörung dieses Gebets auch sehen können. Nun, wenn du über dein eigenes persönliches Gebetsleben nachdenkst und das beschreiben würdest, weiß ich nicht, ob du wirklich hier vorkommen würdest und der Gemeinde davon berichten würdest. Wenn wir eine Liste aufschreiben würden, wo das Gebetsleben einer jeden Person aus dieser Gemeinde aufgelistet ist, weiß ich nicht, ob wir alle so zufrieden wären, wenn es bei Churchills noch eine Rubrik geben würde, so und so viele Minuten am Tag beten im Durchschnitt, würden wir vielleicht nicht so zufrieden sein. Oswald Sanders, er war sehr bekannt als Generaldirektor der Übersee-Missionsgemeinschaft und er hat einmal gesagt, und dieses Zitat ist recht bekannt, er sagte, wenn man einen Menschen demütigen will, frag ihn nach seinem Gebetsleben. Wenn du einen Menschen demütigen willst, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Und vielleicht würde jetzt so ein oder anderer sagen aus dieser Reihe, Amen, frag mich lieber nicht. Frag mich lieber nicht, wenn du ermutigt werden willst, wie es in meinem eigenen Gebet läuft. Nun, und die Frage, die wir uns dabei stellen, ist völlig zu Recht, warum ist das Gebet so oft schwach im Leben eines Christen? Warum erleben wir im Gebet oft so wenig Herrlichkeit von Jesus? Was ist anders? Was ist heute anders, als es früher war? Was hat diese erste Gemeinde in diesem Gebet anders gemacht, dass sie so erfüllt waren vom Heiligen Geist, dass Gott augenblicklich dieses Gebet erfüllt? Ich habe Zeilen gelesen in einem Buch, das sehr gut beschreibt, wie es heute vielen Menschen geht, wenn sie an ihr eigenes Gebetsleben denken. Ein kleiner Auszug vom Anfang des Buches, der kniende Christ, von dem wir nicht wissen, wer es war, aber er war auf jeden Fall ein Mann des Gebets. Und hier heißt es, warum scheitern so viele Christen häufig? Die Antwort ist, weil sie Gott um so wenig bitten. Warum sind viele, die vollzeitlich in Gottes Reich arbeiten, so oft entmutigt und geben auf? Weil sie Gott um so wenig bitten. Warum erleben so viele, dass Gott ihrem Dienst nur so wenig Frucht schenkt und nicht mehr von der Finsternis zum Licht gebracht werden? Weil sie Gott um so wenig bitten. Unser Herr Jesus ist heute noch so mächtig wie eh und je. Es ist heute noch genauso sein Anliegen, dass Menschen gerettet werden wie einst. Sein Arm ist nicht zu kurz, um zu erretten. Und er ist ganz sicher nicht auf unsere Gebete angewiesen, aber wir verachten so schnell das Vorrecht, dass er unsere Gebete gebrauchen will, weil wir nicht ernsthaft und dauerhaft beten. Wir dürfen dessen sicher sein, das Geheimnis aller Misserfolge ist unser Mangel an persönlichem Gebet. Heute im Text haben wir genau das Gegenteil von dem, was der kniende Christ beschreibt. Er beschreibt vielmehr das, was wir oft wiederfinden. Wenig Frucht, wenig Ermutigung, wenig von all dem, was die Bibel uns sagen will darüber, was Gebet bewirkt. Wenn wir diesen Text in der Apostelgeschichte sehen, dann sehen wir einen Text voller Wirkung, ein Gebet voller Erfüllung. Mögen wir heute neu dieses Gebet wiederentdecken, neu dieses Gebet sehen, von der ersten Gemeinde lernen und darin auch eine Anleitung für uns selbst sehen. Das Erste, das wir an ihn sehen können, ist, dass dieses Gebet notwendig war. Das Gebet der Gemeinde war notwendig. Das Wort notwendig im Deutschen bedeutet eine Not, die gewendet werden muss. Genau das ist bei den Aposteln passiert. Sie hatten eine Not und diese Not, sie musste umgekehrt werden. Sie kamen zu den Ihren, also sie kamen zu ihren Leuten in die Gemeinde, ihre Glaubensgenossen, ihre wahren Brüder und Schwestern und sie erzählen ihnen, was passiert ist. Sie sagen alles. Sie erzählen, welche Gelegenheit Gott ihnen gegeben hat. Sie sagen, welch großes Zeichen Gott durch sie getan hat. Sie erzählen von dem Wunder, aber auch alles, was im Hohen Rat passiert ist. Sie erzählen davon, was sich dort ereignet hat, was die hohen Priester und die Ältesten gesagt haben. Die Drohworte, die Anfeindungen, der Hass gegen Christus. Und hier finden wir den ersten Aspekt genau darin, für das Gebet, das den Himmel bewegen kann, es ist die Notwendigkeit zum Gebet. Es ist das Wissen darüber, das Gebet ist notwendig. Ich brauche das Gebet, damit die Not gewendet wird. Wenn wir selbst nicht der Ansicht sind, dass etwas passieren muss, wenn wir selbst nicht der Ansicht sind, dass diese Not gewendet werden muss, dann brauchen wir auch nicht beten. Wenn wir keinen Grund zum Gebet haben, keine Motivation, keinen Anlass, wofür sollten wir dann beten? Warum sollten wir das Gebet dann pflegen, auch in der Gemeinde? Wenn wir selbst der Ansicht sind, dass wir das Schiff schon schaukeln können, wann brauchen wir dann dafür noch irgendwo Gott in unserem Leben? Wenn die Dinge in der Gemeinde scheinen zu laufen und es schon irgendwie wird, brauchen wir doch nicht mehr extra zusammenkommen, um zu beten, nicht wahr? Die Apostel, sie machen nicht erstmal einen Mittagsschlaf, weil es so anstrengend beim Hohen Rat war. Sie fangen nicht erstmal an, darüber herzuziehen, wie die Menschen dort sind. Sie ruhen sich nicht erstmal aus, weil es eine harte Nacht und eine harte Anklage war und sie sich erstmal ein verlängertes Wellness-Wochenende gönnen wollen, wo sie erstmal chillen können und merken, jetzt müssen wir nochmal richtig das Leben genießen, bevor es vorbei ist. Nein, das tun sie nicht. Sie gehen zur Gemeinde. Sie gehen zu ihren Glaubensgeschwistern und sie reden mit ihnen darüber. Sie kamen zu der Gemeinschaft, sie kamen zu gemeinsamen Gebet. Nicht zu ihren Familien, nicht zu ihren Allerliebsten. Es hat Priorität, es ist wichtig. Der erste große Widerstand tritt auf. Die erste große Gefahr, das erste große, das die Gemeinde tut, ist beten. Sie halten keine Lehrstunde, wie man sich dem Staat unterordnen oder nicht unterordnen muss. Sie schreiben kein Buch darüber. Sie machen keine Konferenz. Nein, sie beten. Manchmal, da meinen wir, dass wir erstmal viele Dinge dazu sagen müssten. Erstmal darauf reagieren. Die Gemeinde tut es nicht so. Sie fängt erstmal an zu beten, weil sie weiß, das Notwendigste ist jetzt erstmal das Gebet. Das Gebet um Freimütigkeit. Das Gebet um freie Hand, um für Gott wirken zu können. Vielleicht würden wir jetzt sagen, Moment mal, ist doch alles gut gelaufen. Was ist euer Problem? Wir müssen doch nicht gleich eine Gebetsnacht oder so deswegen machen. Ihr wart doch freimütig. Ihr wart doch gut. Schaut mal, es ist nie genug. Wir brauchen mehr. Wenn wir einen Fortschritt in unserer Heiligung sehen, dann setzen wir uns nicht zur Ruhe und sagen, okay, jetzt ist erstmal genug Heiligung, habe jetzt dreimal gegen diese Sünde angekämpft und gewonnen, jetzt kann ich erstmal mich zurücklehnen. Wenn wir unseren Alltag gut bewältigt haben und einen guten Tag hatten, dann lehnen wir uns nicht zurück und sagen, jetzt erstmal ausruhen und dem Satan die Möglichkeit geben, der Sünde, die in mir wohnt, die Möglichkeit geben, wieder neu mich anzugreifen, sondern wir brauchen mehr. Die Apostel, sie sehen, wie sie Jesus bezeugen konnten. Sie sehen das Drohen und die Strafe. Und sagen, wir brauchen mehr Freimütigkeit. Wir brauchen mehr Freiraum. Wir brauchen mehr Mut, Gottes Wort zu verkündigen. Wir brauchen Gottes freie Hand im Wirken. Sie sehen diese Not, dieses Drohen und diese Anklagen. Und sie wissen, wir brauchen mehr Freimütigkeit. Sie sehen die Not. Die Not darüber, Zeugen in Bedrängnis zu sein. Sie wollen nichts mehr als seine Zeugen sein. Und sie sehen, dass diese Not, die auf sie zukommt, eine Wendung braucht. Zwei Apostel hatten die Freimütigkeit, aber sie brauchen mehr davon. Sie brauchen mehr von diesem feurigen Geist, von der Fülle. Sehen wir heute noch diese Notwendigkeit im Gebet? Tragen wir heute noch all unsere Not vor Gott aus, dass wir mehr von ihm sehen wollen, mehr von ihm brauchen, von seinem Wirken, von seiner Herrlichkeit, von all dem, was er tun will in unseren Reihen? Denn das ist der erste und wichtigste Punkt. Wenn wir die Notwendigkeit zum Gebet nicht haben, dann beten wir auch nicht. Wenn wir es wagen, Menschen zu vertrauen und ihnen zu vertrauen, anstatt Gott oder uns selbst, unseren Fähigkeiten und Gaben und Möglichkeiten, dann hören wir auf, Gott zu vertrauen. Und dann haben wir keine Notwendigkeit zum Gebet. Und dann fehlt dir das, was dich ins Gebet antreibt. Was ist die Notwendigkeit, die du brauchst? Die Apostel, sie kommen zur Gemeinde und sie teilen ihr Anliegen. Sie erzählen ihnen, was passiert ist, was Gott getan hat. Und was tun sie? Sie legen dieses Anliegen auf die ganze Gemeinde. Und das führt uns zum zweiten Aspekt, was die Gemeinde damit tut, mit dieser Notwendigkeit. Sie beten einmütig. Sie beten einmütig. Im Text heißt es dann, sie aber, also die Gemeinde, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme. Dieses Wort einmütig bedeutet zum einen, dass alle ihre Stimme zu Gott erhoben haben im Gebet. Sie haben alle gemeinsam gebetet. Sie brannten alle gemeinsam für dieses Anliegen. Nicht nur einige in der Gemeinde, sondern die ganze Gemeinde, sie trifft sich. Nicht nur 25% der Gemeinde in der Gebetsstunde, sondern die Gemeinde, sie kommt zusammen, sie hören es. Sie treffen sich, sie beten. Wir sehen hier mehrere Aspekte, die notwendig sind, damit wir lernen können, als Gemeinde einmütig zu beten. Und zwar, das Erste ist, wir müssen hören. Wenn du beten willst, musst du erst hören. Wenn du nicht gehört hast, kannst du nicht beten. Wenn dir ein Anliegen erstmal wichtig werden soll in deinem Herzen, musst du zuerst mal hören. Hören, was Gott dir zeigen will. Hören, was Gott dir wichtig machen will. Zuerst hat die Gemeinde Aufmerksamkeit gehabt und als sie es hörten. Sie haben erst Aufmerksamkeit gehabt, zuzuhören. Wie soll Gott dir etwas wichtig machen in deinem Herzen, dass du die Notwendigkeit zum Gebet siehst, wenn du nicht bereit bist zu hören? Wenn du nicht hören willst, was Gott dir sagen will? Wie soll Gott uns eine Last auf unser Herz hineindrücken, damit wir beten, wenn wir nicht hören, was die Gemeinde beschäftigt? Wenn wir nicht hören wollen, was die Menschen, die Gott uns in den Weg stellt, uns zu sagen haben. Das Erste, das die Gemeinde tut, damit sie überhaupt einmütig beten kann, ist hören. Anschließend erheben sie ihre Stimme. Es bleibt nicht beim Hören. Manchmal bleibt es beim Hören. Manchmal hören wir Dinge und wir sagen, hey, ich bete für dich. Du bist mir wichtig, ich will dafür beten. Und tun wir es? Oft tun wir es nicht, weil es beim Hören bleibt. Aber hier bleibt es nicht beim Hören und hier bleibt es nicht bei leeren Versprechungen, sondern sie erheben ihre Stimme. Sie hört sich dieses Anliegen nicht nur an, um auf dem neuesten Stand zu sein, sich einen Rundbrief durchzulesen und sagen, oh ja, cool, was Gott da getan hat. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen. Nein, sie erheben ihre Stimme füreinander. Sie taten es, sie erheben ihre Stimme, um zu beten zu Gott. Und das tun sie einmütig. Das tun sie einmütig. Einmütig zu beten heißt nicht nur, dass alle Menschen dort gebetet haben, sondern das bedeutet auch, dass alle Menschen übereinstimmend damit gebetet haben. Sie waren eins in diesem Anliegen. Sie hatten das Gleiche im Sinn. Sie hatten das gleiche Anliegen in ihrem Herzen und beten dafür. Wie oft passiert es, dass wir in Gebetsgemeinschaft nur versuchen, uns zu ergänzen und sagen, ah, mein Bruder hat da was vergessen zu beten. Ich fülle das noch ein bisschen aus, aber das und das hat er ja schon vor Gott genannt. Das muss ich dann nicht nochmal nennen. Nein, sie waren einmütig. Das war ihr Gebet. Gemeinsam haben sie diese Dinge gebetet. Ist das heute noch das, was unser Gebet beschreibt? Unser Herz, wenn wir in die Gemeinde kommen? einmütig zu sein mit den anderen in der Gemeinde, einmütig zu sein mit den Anliegen, die uns wichtig gemacht werden. Das ist oft nicht die Realität, oder? Oft sind wir so sehr mit uns selbst beschäftigt. Es fällt uns schwer, eins zu sein in der Gemeinde, weil ich schon eins mit mir bin. Weil ich mir doch schon so wichtig bin. Weil ich doch schon so viele Anliegen habe, die mir wichtig sind. Aber diese Gemeinde nicht so. Sie waren einmütig miteinander. Einmütig darauf bestrebt, zu sehen, was Gott tun wird, was Gott tun will. Und sie beten einmütig für die gleiche Sache. Sie hören, was Gott getan hat. Sie erheben ihre Stimme in Einmütigkeit zu Gott. Das ist das, was die Gemeinde tun sollte. Das ist das, was in diesen Tagen so viel bewirkt hatte. Und das ist auch das, was heute in unseren Reihen so viel bewirken kann. Manchmal, da lesen wir solche Zeilen und sagen, wie gut die es hatten. Wie schön es damals war, als der Heilige Geist noch so gewirkt hat. Wie schön es damals war, als die Christen noch Mut hatten. Wie schön es damals war und für die Menschen gewesen sein muss, die das miterlebt haben. Schade, dass es heute nicht mehr so ist. Schade, dass Gottes Wort heute nicht mehr so viel Kraft hat. Schade, dass Gottes Geist heute nicht mehr so sehr Menschen verändern kann und sie ausfüllen kann. Schade, schade, dass es heute nicht mehr so ist. Und wir denken nicht daran, dass vielleicht unsere eigene Gebetsarmut, unsere eigene Sichtweise auf uns der Grund ist, warum wir all das nicht mehr erleben können. Mögen wir es heute neu lernen, diese ersten Gemeinden neu lernen, was es heißt, ein Feuer zu bekommen. Ein Feuer für das Gebet, ein Feuer für Einmütigkeit im Geist, dieselbe Kraft und dieselbe Stärke erleben zu wollen als Gemeinde im Gebet. Die erste Gemeinde hatte eine Notwendigkeit fürs Gebet. Sie standen einmütig gemeinsam im Gebet und sie beteten ein biblisches Gebet. Ihr Gebet war im Wort Gottes verankert. Und manchmal ist es so, dass wir das Gebet vom Lesen des Wortes Gottes trennen. Wir haben eine kleine Mauer und bevor wir dann Gottes Wort aufschlagen, dann beten wir erstmal, dass Gott zu uns spricht und dann lesen wir die Bibel. Und wenn wir dann fertig damit sind, dann machen wir die Bibel zu und dann beten wir vielleicht noch unsere Anliegen herunter. Das ist oft das, was wir gelernt haben oder gewohnt sind. Aber diese zwei Dinge hängen viel enger miteinander zusammen, als wir meinen. Welches Prinzip wir hier von der Gemeinde lernen, ist, dass sie aus dem Wort Gottes heraus beten. Schaut nochmal die Verse, Vers 24, wenn sie Gott ansprechen. Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde traten auf und die Obersten versammelten sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Hier sehen wir das Anliegen der Gemeinde ist erstmal nach innen gelegt. Sie kommen erstmal noch gar nicht zu dem Anliegen, was sie Gott eigentlich sagen wollen, sondern sie beten erstmal um Gottes Wort herum. Sie kommen nicht gleich mit ihrem Anliegen vor Gott und sagen, Gott, das ist wichtig, bitte tu das jetzt, sondern sie schieben das erstmal beiseite. Kommen erstmal dazu gar nicht zu sprechen, fangen an, ihn anzubeten, ihn zu loben, dafür, wer er ist und was er tut. Zuerst fangen sie an, ihn als Herrscher anzubeten, als denjenigen, der Himmel und Erde gemacht hat, der alle Dinge gemacht hat, die wir sehen und erleben können. Erstmal erkennen sie an in ihrem Gebet, dass Gott über allen Dingen ist und dass es nichts gibt, das ihm gleich wäre. Sie bekennen ihn als Schöpfer und sagen, du bist der Herrscher, du bist der Schöpfer, du hast alle Dinge gemacht. Und dann kommen sie dazu, ein Wort Gottes zu zitieren. Sie zitieren die Bibel, das Alte Testament in ihrem Gebet. Völlig merkwürdig, dass sie auf diese Stelle kommen, Psalm 2. Ein sehr starker Psalm, der auf Jesus Christus ausgerichtet ist. Sie tut etwas Entscheidendes und lebt uns etwas Wundervolles vor. Sie fangen an zu beten aus den Psalmen heraus. Sie füllen ihre Worte nicht mit Floskeln und irgendwelche Sätze, die ihren Eltern sie beigebracht haben, sondern mit Worten Gottes. Um was zu werden? Wahre Beter zu werden. In diesem Psalm wird diese Frage behandelt: Warum toben die Menschen und die Völker und Herrscher und Könige? Und warum schmieden die Pläne gegen Gott? Die Könige der Erde, sie sitzen zusammen, und die Fürsten, und sie beraten sich. Nicht gegen einen bösen Herrscher, nicht gegen einen irdischen Herrscher, nicht gegen irgendeinen König, sondern sie beraten sich gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, gegen seinen Christus. Und dieser Psalm beschreibt, dass es ein Gipfeltreffen der mächtigsten Herrscher der Welt gibt, und sie kommen dort zusammen, weil sie sich weigern, Gottes Herrschaft anzunehmen, weil sie sich weigern, Gott zu unterwerfen. Was David hier beschreibt in diesem Psalm, ist nicht eine Verschwörung gegen ein Land, gegen eine Gruppe, gegen irgendwelche bösen Menschen, sondern gegen Gott und gegen Jesus. Und sie wollen sich zusammenschließen, sie wollen gemeinsame Sache machen, gegen Gott vorzugehen. Sie wehren sich gegen Gottes Allmacht, sie wehren sich gegen Gottes Rettung, gegen Gottes Souveränität durch sein Wirken in der Gemeinde. Und das ist das, was diese Gemeinde sehen kann, was sie erleben kann. Und der Psalm sagt weiter, einige Verse später in Vers 9, dass Gott im Himmel ist und lacht. Er lacht über diese Menschen. Er macht sich lustig über sie, er macht sie zum Gespött. Aber nicht lange. Sie bleiben nicht lange sein Gespött, denn dann kommt sein Zorn. Vers 9 heißt es, mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Wie betet die erste Gemeinde in Krisenzeit? Sie beten aus dem Wort Gottes heraus. Sie beten die Worte Gottes. Ein Wort Gottes, das nicht vergehen wird. Das Wort Gottes ist für ihr Gebet die Grundlage. Das, was Gott sagt, die Erkenntnis aus seinem Wort, ist für sie tragend. Es ist für sie Basis in ihrem Gebet. Sie sehen das, was passiert. Und das Erste, was ihnen einfällt, ist Psalm 2. Das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir heute loskommen von unseren Floskeln und anfangen, biblisch zu beten, auf Gottes Wort gegründet zu sein. Ist es das heute noch? Sind wir heute noch Beter, die es gelernt haben, aus Gottes Wort heraus zu beten? Die verwurzelt sind darin. Die Dinge sehen, die passieren in unseren Umständen, in unserer Zeit. Und uns fällt Gottes Wort ein. Uns fallen die Psalmen ein, die uns beibringen, wie wir beten sollen. Oder sind unsere Grundfeste heute in unserem Gebet vielmehr Floskeln, christliche Floskeln, die wir uns aufgebaut haben und selbst nicht mal verstehen? Dann sagen wir ständig die gleichen Dinge, ohne sie zu meinen. Dann haben wir Worthülsen, die wir einbauen, und sie sagen gar nichts. Dann können wir lange beten und viele Dinge beten und immer die gleichen Dinge beten. Unser Herz hat sich dann schon lang verabschiedet. Was ist heute dein Gebet? Ist dein Gebet heute noch durchdrungen von Gottes Wort? Fließt Gottes Wort aus deinem Herzen direkt ins Gebet hinein? Sind unsere Gedanken damit gefüllt, unsere Erinnerung? Lass uns immer wieder neu von diesen Gebeten, die wir in der Schrift wiederfinden, geprägt werden. Von denen, die solche Gebete und Erhörungen erlebt haben, angesprochen werden. Ihr Gebet ist biblisch. Ist es deins auch? In ihrem Gebet schwappt Gottes Wort einfach so hinein. Deinem und meinem auch. Ihr eigenes Gebet wird von Gottes Wort in Brand gesteckt. Und sie erinnern sich an das, was bleibt, auch wenn alles untergeht. Es ist das Wort Gottes. Erinnerst du dich daran, was Gott sagt? Oder willst du im Gebet einfach nur deine eigene Sache vor Gott darlegen? Wir müssen immer wieder neu lernen, durch das Wort Gottes zu beten. Und wegen dem Wort Gottes zu beten. Wir müssen immer wieder neu lernen, was es bedeutet, im Namen von Jesus zu beten, im Willen Gottes zu beten. Wie sollen wir aus dem Willen Gottes heraus beten, wenn wir uns wenig mit seinem Willen beschäftigen? Wie sollen wir aus dem Wort Gottes heraus beten, wenn wir es wenig lesen, wenig aufsaugen, wenig auswendig lernen? Es würde uns ja nicht ins Gebet leiten, würde uns ja nicht ausrichten auf Gott. Sollte Gott dagegen ein egoistisches, selbstverliebtes und habsüchtiges Gebet erhören, wo wir ins Gebet gehen und sofort nur unsere Anliegen vor Gott ausbreiten? Sollte Gott ein Gebet erhören, das sich nur alleine auf sich selbst bezieht und nur alltägliche irdische Dinge vor Gott ausbreitet, während wir manchmal oft keine Hingabe zu ihm haben? Wenn nicht unser erstes Anliegen ist, erstmal unsere persönlichen Anliegen zur Seite zu schieben und aus dem Wort heraus zu beten, finden wir oft nicht zu dem Willen Gottes. Jesus sagt es so treffend: Nur durch mich geht's zum Vater. Nur wer mich erkannt hat, hat auch den Vater erkannt. Und er ist das Wort des Lebens. Wir müssen immer wieder neu lernen, was es heißt, biblisch zu beten. Nicht nur unsere Anliegen vor Gott auszubreiten, das dürfen wir und das sollen wir. Und die Bibel fordert uns auch immer wieder neu dazu auf: Schüttet euer Herz vor ihm aus, es ist gut. Aber vielmehr sollten wir beim Lesen und Nachdenken von Gottes Wort automatisch an diese Stelle kommen, ihn anzubeten, ihn zu bekennen, wer er ist und wer er nicht ist. Hat es dir jemand beigebracht? Hat dir jemand beigebracht, wenn du anfängst zu beten, erstmal an ihn zu denken, erstmal an Gott zu denken, ihn zu anbeten, ihn zu danken dafür, wie er ist und wer er ist, und ihn dann anschließend zu bitten? Wo ist heute unsere Anbetung, unser Nachdenken über Gott, unser Nachsinnen, über seine Größe, über seine Worte? Die erste Gemeinde, sie betet aus dem Wort Gottes heraus und wir tun auch gut daran, das zu lernen, mit dem Wort Gottes zu beten, durch das Wort Gottes zu beten und wegen dem Wort Gottes zu beten. Wenn du das nie gelernt hast, dann achte einmal darauf, wie der Gottesdienstleiter betet nach der Textlesung. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, Sammy, für Sonntag, aber achte mal darauf, der Gottesdienstleiter tut im optimalen Fall genau das. Er liest seinen Text vor, er betet aus dem Text heraus, auf Grundlage von diesem Text, um durch diesen Text stellvertretend vor der Gemeinde zu beten. Lese die Psalmen durch und fang an, durch die Psalmen hindurch zu beten. Lese die Bibel und achte auf die Gebete, die du darin liest. Du wirst merken, wie oft und wie sehr du Gottes Wort in den Gebeten wiederfindest. Komm in die Gebetsstunde und bete mit denen, die treue biblische Beter sind. Du wirst merken, wie sehr auch ihr Gebet davon geprägt ist und du wirst von ihnen lernen. Daraus resultierend, aber auch darüber hinaus sehen wir den nächsten Aspekt, wie die Gemeinde nicht nur biblisch betet, sondern sie betet vor allem auf Gott ausgerichtet, auf ihn zentriert. Weiter heißt es im Text: Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus, mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Jetzt fangen sie an, das zu deuten, was passiert, ganz aktuell in ihrer Zeit. Und sagen, in dieser Stadt versammeln sich Menschen. Sie versammeln sich gegen deine Wahrheit. Sie versammeln sich gegen den Herrn Jesus. Und sie wollen gegen ihn kämpfen. Sie wollen sich gegen Gott selbst stellen. Und sie nennen Herodes, sie nennen Pontius Pilatus, sie nennen die Völker von Israel. Und sie haben sich gegen Jesus gewandt. Sie haben gegen ihn gekämpft, sich gegen ihn gestellt, ihn abgelehnt. Und sie haben ihre ganzen Pläne und ihre Wege gegen Gott und gegen seinen Gesalbten ausgeführt. Alles, was sie tun wollten. Und dann kommt eine gewisse Wendung in ihren Gedanken oder eine Erklärung dafür. Und sie haben doch all das getan, was Gott zuvor bestimmt hat, dass es geschehen muss. Sie haben doch all das getan, um Gottes Plan auszuführen. Sie sehen hier einen festen Blick auf diesen souveränen Gott, der all das zugelassen hat, der all das geführt hat. So wie Jesus selbst sagte, dir ist nur die Macht gegeben, die dir vom Himmel gegeben ist. Ohne diese Macht, die dir vom Himmel gegeben wäre, könntest du gar nichts tun. Jesus offenbarte seinen Jüngern ganz genau, wer Gott ist und wie er ist. Seine Allmacht, sein Wirken, seine Souveränität. Die erste Gemeinde, sie hatte so einen klaren Blick auf Gott. Auf einen Gott, der alles in seiner Hand hält. Einem Gott, dem nichts entgleiten wird. Und obwohl sie jetzt auf diese Menschen sehen, die so sehr gegen diesen Christus und gegen Gott sind, und sie zitieren Psalm 2, genau in diese Situation hinein, blicken sie auf einen Gott, der alles im Griff hat. Große Menschen, große Könige, große Einflüsse, sie stehen auf gegen die Gemeinde in den ersten Tagen, gegen Jesus, den sie nicht haben wollen, den sie nicht akzeptieren wollen, den sie hassen. Aber Gott hat immer noch alles in der Hand. Es entgleitet ihm nichts. Die Gemeinde muss sich nicht fürchten. Sie müssen sich nicht verkriechen, nicht verstecken. Das wird hier in diesem Gebet so sehr sichtbar. Gott ist über allen Dingen. Das ist der Blick, den wir brauchen in unserem Gebet. Ein Blick zu Gott. Oh, wie oft sind wir so auf unsere eigenen Anliegen beschränkt, darauf, was uns alles so schwerfällt, unsere Sorgen, unsere Nöte, all die Dinge, mit denen wir so sehr belastet sind. Wie viel mehr müssten wir von all diesen Problemen wegschauen, all diesen Herausforderungen und auf einen Gott schauen, der alles im Griff hat, dem nichts entgleiten kann. All unsere Umstände, sie können sich so schnell ändern. In ein paar Tagen kann alles passieren. Die Situation kann völlig anders sein, aber Gott ist immer derselbe. Wie oft haben wir genau diese Sichtweise in den Psalmen selbst? Die Menschen beten wegen Leid, sie beten wegen Angst, wegen Sorgen und wegen all diesen Dingen. Und dann sagen sie, aber Gott, du bist mein Fels. Du bist meine Burg. Du bist der, der nicht wanken wird. Du bist der, bei dem ich zu jeder Zeit immer Zuflucht finden kann. Wie oft lesen wir das in den Psalmen? Von diesen schwierigen Umständen geplagt, hin zu einem Blick zu Gott, der alles in seiner Hand hat. Während wir immer wieder unsere Sicherheit verlieren und unsere Nöte und unsere Ängste uns so sehr bedrängen, dass wir uns am liebsten verkriechen würden in das letzte Loch, können wir auf Gott blicken, ihn anbeten und in ihm zur Ruhe kommen, weil er alles in seiner Hand hat. Die Gefahr für die Gemeinde scheint hier in erster Linie so groß zu sein und dennoch bekennen sie Gottes Erhabenheit, Gottes Souveränität. Sie sehen auf die Könige, auf die Herrscher, auf die Völker, die sich gegen Gott erheben, aber nein, Gott hat die Kontrolle. Er ist der, der für alles einen Plan hat. Er ist der, der über allem steht und sie blicken auf ihn. Und sie beten ihn an. Wenn wir hier von diesen ersten Glaubensgeschwistern lernen dürfen, sollten wir vor allem diese Sache lernen. Ein Gebet, das wirkungsvoll sein soll, das muss auf Gott ausgerichtet sein und nicht auf unser Problem. Es muss auf Gott ausgerichtet sein und dann nicht auf unsere Not. Hier kommt die Gemeinde immer noch nicht darauf zu sprechen, was sie eigentlich von Gott erbeten. Aber ihr Blick, ihre Zuversicht, ihr Vertrauen, ihre Liebe ist auf diesen Gott ausgerichtet. Der Gott, der versorgt, der Gott, der treu ist, der Gott, der leitet, der Gott, der nicht wankt. Wir neigen so oft dazu, im Gebet mehr eine Praxis zu sehen, eine Pflicht, anstatt ein Ausleben unserer ganz persönlichen Beziehung zu unserem Gott. Denn das ist es. Es ist Beziehung zu ihm. Können Menschen, wenn sie uns beim Beten sehen, diese Liebe erkennen? Diese Liebe, die wir uns zu unserem Erlöser haben? Können die Menschen, wenn sie uns beten sehen, einen Einblick bekommen in unsere Beziehung zu Gott? Was sehen andere Menschen, wenn sie uns beten sehen? John Hyde, der auch Apostel des Gebets genannt wurde, für viele Menschen, von denen wir beeindruckt wären, ein wahres Vorbild. Ein Indienmissionar sagte über ihn, an ihm konnte man ein von Christus erfülltes Gebetsleben sehen. Er sprach mit Christus wie mit einem Freund, verbrachte viele Stunden in seiner Gegenwart. Sein Innerstes wurde von Christi immerwährender Gegenwart erleuchtet. Wohin immer er ging, da wurde Christus offenbar. Ein Mann, der in erster Linie nicht durch seine missionarischen Aktivitäten bekannt wurde, sondern viele andere, die von ihm das Beten gelernt haben, die Kraft des Gebets. Auch eine ähnliche Beobachtung von einem Menschen, an dem so sehr sichtbar wird, wie Jesus ist, an der Art und Weise, wie er gebetet hat, ist John Harper, ein Pastor, der mit an dem Unglück der Titanic starb und viele oder einige durch ihn zum Glauben gekommen waren. Und ein Buch, das hier rauskam, Der letzte Held auf der Titanic, es vor allem über ihn schreibt, hier heißt es, er war ein Mann des Gebets. Die Gebetszeit mit ihm werde ich nie vergessen. Für ihn war es nichts Ungewöhnliches, ganze Nächte allein im Gebet zu verbringen. Er ging buchstäblich aus der Gegenwart Gottes zu seinem Nächsten. Seine Predigten waren von seinem Gebetsleben geprägt. Man spürte ihm darin seine Gebetsanliegen ab, Gottes Volk zu erbauen und zu heiligen und Sünder zum Kreuz zu führen. Wir müssen immer wieder neu lernen von genau diesen Menschen, die uns vorausgegangen sind, dass das Gebet keine einfache Pflicht ist, kein Punkt in unserer To-Do-Liste, sondern es ist unsere Beziehung zu unserem herrlichen und lieben Jesus. Es ist das, was wir ausleben, wenn wir wahrhaft glauben. Es ist das, was wir ausleben, wenn wir nichts mehr schätzen, als in seiner Gegenwart zu sein. Ein Gebet, das auf den Herrn ausgerichtet ist, nicht auf die Aufgabe. Ein Gebet, das auf den großen König ausgerichtet ist, nicht auf unser Problem. Das ist das, was die Gemeinde uns vorlebt. Das ist das, von dem wir abkehren müssen. Nicht nur dann zu beten, wenn es uns schlecht geht, nicht nur dann zu beten, wenn es notwendig ist, sondern alle Zeit im Gebet auf ihn zu blicken, um mehr so zu werden, wie er ist. Wenn Menschen dann Zeit mit uns verbringen, wenn Menschen dann mit uns beten, dann sehen sie diesen herrlichen Jesus. Fünftens, ein Gebet der Selbstverleugnung. Hier kommt es zum Anliegen der Gemeinde, Vers 29. Und nun, Herr, sieh ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Was ist das Anliegen dieser Gemeinde? In Anbetracht der Drohungen, der großen Not, beten sie um was? Um Freimütigkeit, Kühnheit, um die Verkündigung seines Wortes. Wenn es einen gravierenden Unterschied zwischen der ersten Gemeinde und der jetzigen Gemeinde gibt, müssten wir wahrscheinlich sagen, es ist diese Freimütigkeit, dieser Mut, hinauszugehen, das Wort zu predigen. Diese Freimütigkeit der Apostel und der ersten Christen, die treffen wir heute nur noch selten wieder. Diese klare Verkündigung mit aller Klarheit und Präzision. Woher haben die Apostel dies sichere Auftreten? Das war auch eine große Frage für diesen Hohen Rat. Einige Wochen vorher verleugneten sie Jesus. Sie rannten weg und schlossen sich in ihre Bude ein. Und jetzt stellen sie sich furchtlos vor die größten Autoritäten des Landes und sagen, auf keinen Fall hören wir auf euch, müssen uns Christus unterordnen. Zwei Dinge sind passiert seitdem. Erstens ist Jesus von den Toten auferstanden. Das hat alles verändert. Er ist von den Toten auferstanden. Und zweitens ist der Heilige Geist gekommen. Zwei Dinge, die für uns heute so notwendig sind in unserer Zeit, damit wir neu diese Freimütigkeit lernen dürfen. Was wir heute brauchen, ist ein fester Glaube auf die Auferstehung Jesu und ein Erfülltsein im Heiligen Geist. die Gemeinde, sie betet hier für dieses Anliegen, dass Gott mächtig wirkt, dass er seinen Arm ausstreckt zur Heilung, dass er seinen Arm ausstreckt, damit Zeichen geschehen, damit Wunder geschehen. Sie beten, dass all das in einem Namen geschieht, nicht im Namen der Gemeinde, nicht im Namen von Petrus, nicht im Namen von Johannes, sondern nur in einem Namen soll das geschehen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus. Sie wollen nur Werkzeuge sein, nur Mittel, nur Menschen in der Hand Gottes. Es soll die Hand Gottes sein, die ausgestreckt wird, nicht ihre. Sie stellen sich völlig zurück. Und sie wollen nichts mehr, als dass Gottes Reich gebaut wird, Gottes Wort verkündigt wird, Menschen zu ihm kommen. Wofür beten wir in solchen Situationen? Würden wir vielleicht beten, dass das Leid schnell aufhört? Würden wir vielleicht beten, dass Gott diese bösen Autoritäten besänftigt und sie den Christen dann wohlgesinnt sind? Würden wir beten, dass Gott die Wege anders führt und wir irgendwie aus diesem Problem herauskommen? Ein Weg, der lockerer ist? Ein Weg, den wir als goldene Mitte beschreiben würden? Würden wir beten und einen Weg suchen, wie wir als Christen unentdeckt bleiben können? Was würden wir beten? Die erste Gemeinde, sie betet um mehr Verkündigung, mehr Furchtlosigkeit für den Namen Jesus. Was beten sie hier? Sie geben völlig auf, wer sie sind. Und wenn es noch nicht genug war, wenn sie sich noch nicht genug zurückgestellt haben, sie machen es hier noch mehr und sagen, Gott, nur du allein, wirke du noch mehr. Gib uns Freimütigkeit, Freimütigkeit noch weniger wert zu sein, Freimütigkeit noch weniger im Vordergrund zu sein, Freimütigkeit nichts zu predigen außer deinen Namen. Es ist selbstverleugnend, dieses Anliegen. Sie beten es nicht für sich, um groß zu sein, um Anerkennung zu haben, um etwas zu gelten. Sie geben völlig auf, wer sie sind. Sie vertrauen nicht auf irgendeinen Selbstschutz. Sie schauen nicht, wie sie einen goldenen Mittelweg finden, sondern sie gehen nur einen Weg, den Namen Jesus groß machen zu wollen, die Verherrlichung Gottes anzustreben, durch mächtige, sichtbare Zeichen und Wunder und eine großartige Verkündigung. Es ist ein selbstverleugnendes Anliegen. Sie wollen nicht selbst groß sein. Sie wollen nicht mehr weglaufen und dem Namen Jesus Schande bereiten. Sie wollen für ihn einstehen, koste es, was es wolle. Sie wollen nicht mehr selbst erfolgreich sein. Sie wollen, dass Gott erfolgreich ist. Und obwohl das der Grund für das Gebet ist, kommt dieses Anliegen ganz zum Schluss ihres Gebets. Zuerst beten sie Gott an, machen ihn gemeinsam groß. Sie beten aus dem Wort Gottes heraus. Sie beten Gott an für seine Größe und Souveränität. Und zum Schluss kommt dann ein Anliegen, das nicht mal für sie ist, sondern ein Anliegen, das Gott die Ehre geben soll, ihn verherrlichen soll. Ihr Lieben, wir müssen immer wieder neu lernen, so zu beten. Immer wieder neu lernen, von uns wegzuschauen. Und unsere Anliegen vor Gott auszubreiten. Seine Anliegen vor ihm auszubreiten. In unserem eigenen Gebet, in den eigenen Worten, die wir beten, können wir sehen, in welcher Verfassung wir vor Gott stehen. Können wir sehen, was für ein Gebet wir vor ihm pflegen. Wir haben es immer wieder neu so nötig, uns im Gebet zu demütigen, im Gebet zu verleugnen, das heißt im Gebet zurückzustellen. Wenn wir heute brennend für die Anliegen Gottes beten wollen, für die Dinge, die wirklich notwendig sind, die wirklich Erhörung bedürfen, werden wir auch die Erfüllung dieser Gebete erlangen. Wenn wir heute noch so eifrig in einem Feuer für Menschen beten, dass sie erlöst werden, wenn wir heute noch eifrig dafür beten, dass die Gemeinde Heiligung erlebt, für Mission beten, für Geschwister, die in Leiden und in Not sind, für die Gemeinde beten, für die Verherrlichung Gottes beten, dann wird Gott wirken. Weil es ein Gebet ist, das uns zurückstellt, und Gott an den höchsten Platz stellt. Aber sind das die Hauptanliegen, die uns ins Gebet treiben? Sind das die Dinge, die uns brennend im Geist machen, brennend im Herzen machen und wir nicht anders können, als darüber zu sprechen und dafür zu beten? Wir sehen hier in dieser Gemeinde ein Gebet, das in Demut und im Fokus auf Gott ist. Und was bekommen sie? Eine mächtige Gebetserhörung. Ein Gebet, das erhört wird. Und als sie gebetet haben, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Nach ihrem Gebet kommt erstmal so ein Erdbeben hinein. Was passiert? Sie alle werden mit Heiligen Geist erfüllt. Nicht nur einige, nicht nur die, die es ganz, ganz ernst gemeint haben, sondern der Geist breitet sich über die Gemeinde aus, obwohl sie ihn schon hatten. Sie werden erfüllt von ihm. Sie werden vollgemacht von ihm. Und sie fangen an, Gottes Wort mit aller Freimütigkeit zu verkündigen. Gott erfüllt dieses Anliegen der ersten Gemeinde augenblicklich. Können wir heute noch das erleben? Können wir es heute noch erleben, als Gemeinde zusammenzustehen und einmütig zu beten, dass Gott wirkt? Wie sehr beneiden wir oft diese Menschen, die Gebetserhörungen erleben. Wie oft beneiden wir diese Menschen, die bereit sind, sich im Gebet zu verleugnen, um direkt aus der Hand Gottes zu leben. Nichts mehr zu erwarten als etwas, das er uns geben will. Erleben wir nicht deshalb oft so wenig, weil wir auf unseren eigenen Reichtum, auf unsere eigenen Fähigkeiten vertrauen? In der Vorbereitung für diese Bibelstunde fiel mir eine Geschichte ein, eine Geschichte von Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch. Und er erzählt in seiner Biografie über die Zeit nach dem Tod seines Vaters. So sieht der gute Mann aus. Er erinnert auch an eine andere Person, aber um die geht es heute nicht. Er lebt nach dem Tod seines Vaters mitten in der Zeit des Armuts und beschreibt eine Sichtweise, wie er seine Mutter nur selten wahrnehmen konnte. Viele Gebetserhörungen, jeden Tag. Und eines davon beschreibt er hier. Das war nach dem Tod meines Vaters. Es ging für uns damals durch große Armut hindurch. Es war eine Inflationszeit. Wir konnten fast nichts kaufen. Dazu war das Geld von einem Tag zum anderen entwertet. Und so hatten wir einmal keine Kohlen mehr und keine Aussicht, wieder an neue zu kommen. Da kommt Mama mit dem letzten Eimer die Treppe herauf. Und ich entdecke plötzlich, dass sie damit zu der alten Tante Marielle wollte, die damals bei uns wohnte. Ich erhob mächtigen Protest, das sei doch der letzte Eimer Kohlen und Tante Marielle könnte doch gut zu uns kommen und bei uns sitzen. Lass nur, sagte Mama. Ich habe heute Morgen über alles gebetet und es wird schon recht werden. Ich weiß nicht, warum ich so heftig der Teufel ritt, so dass ich sagte, das ist doch Unsinn. Es regnet doch keine Kohlen vom Himmel. Aber je mehr und je überzeugender ich sprach, desto ruhiger blieb Mama und dabei. Ich habe darüber gebetet. Ich mache mir jetzt keine Sorgen. Während ich noch ebenso vernünftig wie heftig antwortete und mit dem Fuß aufstampfte, schellte es vor der Tür. Da stand ein Wägelchen mit Kohlen. Wir haben nie erfahren, wer der heimliche Spender war. Sicherlich, wir haben später auch manches Mal gefroren und es standen keine Kohlen vor der Tür. Aber ich vergesse nicht das strahlende, glückliche Angesicht von Mama. Glaubst du es jetzt, dass man beten kann? Ich will uns diese Frage stellen. Glauben wir es? Glauben wir es, dass wir beten können? Glauben wir es jetzt, nachdem wir diesen Text der ersten Gemeinde studiert und gesehen haben, dass wir beten können und es sollen? Lass uns auf dieses Gebet blicken, es verinnerlichen, es studieren, es rauf und runter lesen, um zu sehen, ja, wir können es. Sind wir heute noch davon überzeugt, dass wir lernen müssen zu beten, wie die ersten Christen es taten? Kein Gebet, in dem wir irgendeine Spur von Egoismus finden können. Unsere Anliegen an erster Stelle, sondern ein Anliegen Gottes, besorgt zu sein um sein Reich und um sein Wort. Möge Gott uns heute neu wichtig machen, dass wir die Notwendigkeit erkennen und erleben. Die Notwendigkeit, um so beten zu können, um die Anliegen in der Gemeinde weitergeben zu können. Dass wir die Einmütigkeit haben, gemeinsam verbunden zu sein im Gebet. Gemeinsam als Gemeinde zusammenzustehen, einmütig, um zu beten. Möge Gott uns neu wichtig machen, dass wir lernen, biblisch zu beten. Durch Gottes Wort ins Gebet geführt zu werden. Dass wir es lernen, gottzentriert zu beten, indem unser Blick ganz fest und allein auf ihn ausgerichtet ist, anstatt auf unsere Herausforderungen und Probleme. Dass wir es lernen, im Gebet uns wieder neu zurückzustellen und zu verleugnen, um alle Dinge von Gott zu erwarten. Und wir seine Antwort auf unsere Gebete erwarten und miterleben, nämlich die Fülle des Heiligen Geistes. Gott segne uns, wenn wir auch darüber nachdenken. Amen.